Radio 3. Das Gespräch.
Wissen Sie, wie die in der Materialstatistik einen Sack abgerechnet haben?
Keine Ahnung.
Ein Sack war ein leicht transportabler Weichraumcontainer.
Komm, das oder, denken Sie sich.
Nein, das war lange Zeit, dann waren es nur noch Weichraumcontainer und so. Man kann doch nicht einfach Säcke abrechnen, dass wir da noch Säcke haben und so. So eine Kühe. Gab keine Kühe in der Statistik. Das waren rauffutterverzehrende Großvieheinheiten. Also von der Sprache her war das schon ein tolles Erlebnis.
Ja, das passiert, wenn man sich mit dem Historiker und Schriftsteller Carsten Krampitz unterhält. Der hat in der DDR zuerst eine Ausbildung als Statistiker gemacht. Deshalb kennt er sich auch mit Weichraumcontainern aus. Und so gerät man im Gespräch mit ihm auch in diese Welt. Und die Statistik, das ist eine von vielen Welten, in denen Carsten Krampitz schon unterwegs war. Dabei ist er öfter mit, sagen wir mal, ungewöhnlichen Aktionen aufgefallen. Er war dabei bei der Besetzung von Berliner Luxushotels als Obdachlosenaktivist. Oder er hat eine Trinkerklappe miterfunden zur Rettung von Alkoholikern. Und er hat in einer Ausstellung über den rechtsextremen Jörg Haider in Österreich das Besucherbuch geklaut. Das mal so als kleine Blütenlese. Und er schreibt sehr interessante Bücher. Der neueste seiner inzwischen 5 Romane heißt Gesellschaft mit beschränkter Hoffnung. Frank Meyer ist mein Name. Ich wollte von Carsten Krampitz zuerst wissen, wie war das denn bei Ihren Luxushotelbesetzungen im Adlon und im Kempinski in Berlin? Sind Sie da einfach reinmarschiert mit Ihren Mitstreitern und haben gesagt, so, der Laden ist jetzt mal besetzt?
Na, das war immer am letzten Tag im März, hat ja die Kältehilfe aufgehört. Die Berliner Kältehilfe, also die Notübernachtung haben geschlossen. Und an diesem Tag sind wir dann das erste Mal 1999 ins Adlon. Also ich war ja damals Redakteur vom Straßenfeger.
Also ja. In der Straßenzeitung, Obdachlosenzeitung?
Ja. Mhm. Also und das haben wir organisiert, alle am Ostbahnhof uns gesammelt. Und ich hatte da noch unser Layouter, der saß da drinnen bereits im
Adlon.
Im Adlon. Mhm. Und den habe ich angerufen und der hat gesagt, ja, kommt ruhig. Damit war ein RBB-Team mit dabei und dann sind wir eben rein. Und der Portier und der Manager ist total ausgerastet. Und dann kam eine Journalistin noch von der Welt, die wir mitgenommen hatten, die ist dann gleich auf den einzigen Gast, der da saß, und hat ihn gefragt, ob er sich belästigt fühlt. Ich meine, das war unser Layouter, ja.
Und der hat die passende Auskunft gegeben.
Ja, der ist dann so, dass sie sehen konnte, ist der zum Hotelmanager und hat gesagt, lassen Sie die Leute demonstrieren. Ja, und das war super. Also, das war ein guter Mann. Und wir haben dann dort, das war ja ganz früh, das war früh um 7 oder so, ja, haben wir dann dort dann die Plakate ausgerollt, es sind noch Betten frei. Irgendwann kam dann die Polizei und das war dann so ein kritischer Moment, weil ein Teil unserer Leute, die haben sich das Haus angeguckt, ja. Und du kannst denen ja nicht, die nehmen ja keine Befehle, keine Anweisungen entgegen. Und dann hatte jemand bei uns die Idee, ja, wir melden draußen eine Spontan-Demo an. Und wir haben dann draußen vor dem Tür, wir hatten alles, wir hatten Lautsprecherwagen und so weiter. Und dann durfte jeder noch eine Rede halten gegen die Schließung der Kältehilfe und die Gäste im Adlon, die waren alle wach, ja. Das war super, ja.
Und so eine Aktion, die bringt ja auf jeden Fall Aufmerksamkeit, mediale Aufmerksamkeit.
Ja, wir waren in allen Zeitungen damit.
Ja. Bringt sie darüber hinaus was?
Na, das ging darum, den Armutsdiskurs irgendwie zu beeinflussen, also überhaupt erstmal herzustellen, dass wir in unserer Gesellschaft über Armut reden. Und damals in den 90ern, da war ja wenigstens noch ein bisschen Sensibilität dafür vorhanden, dass Obdachlosigkeit kein Naturereignis ist, sondern dass man da was gegen tun kann. Also darauf aufmerksam machen, dass, obwohl es kalt ist, schließen diese Notübernachtung in den Kirchen. Das ist wenigstens ein paar Monate länger. Und da haben wir einiges bewirkt. Also da ist drüber gesprochen worden.
Das scheint mir überhaupt typisch zu sein, auch für andere Aktionen, die Sie gemacht haben. Auch das mit der Trinkerklappe habe ich ja schon erwähnt, dass Sie jetzt nicht auf Mitleid setzen oder das Elend noch größer darstellen, als es sowieso schon ist, sondern auf solche Aktionen eben, auf Selbstbewusstsein, auf Frechheit, auch auf Regelverstöße. Das scheint Ihnen irgendwie nahe zu liegen, ja?
Oh ja, ich hatte da schon meinen Spaß bei. Jurek Becker hat mal gesagt, die Aufgabe eines Schriftstellers ist es, Remi-Demi zu machen. Und das mache ich, ja. Also ich versuche das mit den Büchern Und ich will es auch hauptsächlich mit den Büchern machen. Und früher gab es eben noch anderen Remi-Demi, also mehr davon.
Das war Ihre aktionistische Phase oder Seite. Jetzt waren Sie in den letzten Jahren offenbar viel beschäftigt mit Ihrem jüngsten Roman, eben mit dem Roman Gesellschaft mit beschränkter Hoffnung. In der Danksagung am Ende des Romans, da danken Sie zuerst, ich lese das mal vor, Ihrer lieben Frau Andrea für die Nach- und Rücksicht während der letzten 5 Jahre. 5 Jahre, so lange war der Weg zu dem Buch?
Ja, ja. Das waren irgendwie 11 Fassungen oder so. Oh. Und da, sie hat wirklich drunter gelitten. Also man ist ja, wenn ich Literatur mache, dann bin ich schon asozial. Also das ist...
Dann ziehen Sie sich zurück?
Na, wenn ich mich nur zurückziehen würde, aber ich bin auch nicht, wenn es nicht klappt mit dem Schreiben, bin ich nicht genießbar. Mhm. Und dann ist es ja auch immer, man zwingt ja sein Umfeld immer, das zu lesen, damit man so ein Echo kriegt. Und da hat sie eben sehr drunter gelitten. Und das war dann eben eine angemessene Entschuldigung.
Ja, 11 Fassungen zu lesen, da ist dann vielleicht...
Na, so viel hat sie nicht. Die hat in die erste Mal reingeschaut, aber sie hat das alles mitgekriegt. Die ersten Reaktionen und auch die Absagen. Und alles, das war schon was sehr, sehr Frustrierendes, kann es schon sein. Also wer schon mal versucht hat, einen Roman zu schreiben, das ist ja ein großes Risiko. Also anders als wenn ich einen Artikel schreibe, wenn der dann nicht gedruckt wird, ja, dann habe ich einen Tag dran gesessen. Aber im Roman sind dann mehrere Jahre verloren.
Und dieser Roman, der eben jetzt da ist, seit einiger Zeit. Ich finde, der hebt einen so richtig innerlich an, wenn man den liest, weil Sie da so mitreißend erzählen davon, wie Menschen sich ein selbstbestimmtes Leben organisieren unter ganz schwierigen Umständen mit ganz viel Witz und Mut und Frechheit und Lebenslust. Und das sind, um es mal kurz zu beschreiben, das sind im Kern 4 körperlich behinderte Menschen, die eine Kommune gründen im thüringischen Hartrode, also in der DDR. 1978 geht das los mit der Kommune, ein runtergekommenes das Pfarrhaus kriegen die dafür. Jetzt hat es so eine Kommune von Hartroda tatsächlich gegeben. Also nicht nur in Ihrem Roman, sondern auch in der Wirklichkeit damals. Wie sind Sie denn überhaupt mit dieser Geschichte dieser Kommune in Berührung gekommen?
Also ich komme eigentlich auch aus dieser, so ein bisschen aus dieser Szene. Also ich bin als Kind, ich war im Behinderteninternat. Also ich habe eine Knochenkrankheit. Später war ich dabei, als die Zeitschrift Moonkalb gegründet wurde. Zeitschrift fürs organisierte Gebrechen. Und da war auch Matthias Vernaldi dabei. So ein Theologe, der sich nicht mehr bewegen konnte wegen des Muskelschwunds und im Rollstuhl. Und der hat von dieser Geschichte erzählt. Der hat immer von Hartroda, also diese Zeit. Und da habe ich gestaunt und auch gesehen, dass die DDR war eben zu verschiedenen Zeiten verschieden. Also das, was er da erlebt hat, war eben in der DDR. Entstand dann in der zweiten Hälfte der 70er Jahre, entstand in der Kirche so eine Gegenwelt, so nach und nach. Und Teil dieser Gegenwelt, wo auch die Umweltgruppen und Friedensgruppen und so waren, war eben auch diese Kommune in Hartroda. Also, wie sie sich selber auch genannt haben, eine Krüppelkommune. Bei mir ist es eine Brudern- und Schwesternschaft, eine christliche. Aber das sprengt schon bald den ganzen christlichen Bereich da.
Das ist ja auch ein Anziehungspunkt geworden. Auf jeden Fall schildern Sie das in Ihrem Roman so, dass dort nicht nur diese 4 Menschen zusammenleben mit ihren Pflegern, sondern dass das ganz viele Menschen anzieht. Was war da die Anziehungskraft?
Na, die haben den Leuten Asyl bieten können. Also der Grundgedanke war ja, da haben sich 3 Menschen, sind gerade 18 geworden, plus ein Spastiker. Die Ärzte haben gesagt, ihr habt nicht mehr lange zu leben. Das ist ja bei diesen Krankheiten eigentlich so gewesen. Mhm. Ihr werdet vielleicht noch 20, ihr habt eine längere Kindheit. Und die haben gesagt, naja, okay, dann wir wollen Happy End. Ja, dann brechen wir aus. Wir legen unsere Rente, also die Behindertenrente und das Pflegegeld zusammen. Dann reicht das, dass wir mindestens 2, 3, wie haben sie gesagt, Latscher, dass wir die ernähren.
Warum Latscher?
Na, also aus Rollstuhlsicht, das sind die Latscher. Die,
ach so,
die können latschen, können. Die können gehen. Und die können wir ernähren, dann muss die Kirche uns nur noch ein Haus geben. Und das hat die Kirche gemacht. In Hartroda, dieses alte Gemeindehaus, Pfarr- und Gemeindehaus. Also in diesem kleinen Kaff da am Ende der Welt. Und die waren ganz schnell, hatte das eine Anziehung für Aussteiger, auch für bei mir jetzt im Roman für die Bluesmusiker, für die Band, für Punks. Und so wie es ja dann auch war. Also die Kirche, in dem Moment, als die Kirche vor der SED eingeknickt ist, 1978 war das, bei dem Staat-Kirche-Treffen, als Bischof Schöner Honecker im Staatsrat besucht hat. Damit hat er die Kirche den Staat anerkannt, erstmalig. Aber da hat Honecker als Gegenleistung versprochen, er lässt die Autonomie der Kirche unangetastet. Da fragen sich alle Historiker, die SED hat sich an alle Abmachungen gehalten. Die haben diese Autonomie, die haben nicht, wie die Nazis versucht, die Kirche zu unterwandern, von unten aufzurollen, hier mit einer eigenen, weiß ich, christlichen Bewegung. Die hatten natürlich, haben die ihre Stasi-Leute da reingeschickt und so, aber die Autonomie ist respektiert worden.
Und so ein autonomer Raum hat sich dann auch rings um die Kommunen
in Hartbruder gebildet. Das war dann so eine kleine Insel der Freiheit. Also wo Menschen eben das richtige Leben im Falschen gesucht haben und sogar eben im falschen Körper. Also Adorno hat nicht recht in der Minima Moralia. Es gibt der kein Philosoph, richtiges Leben im Falschen.
Genau, Theodor Adorno, der das gesagt hat, dass es kein richtiges Leben im Falschen gäbe.
Mit Blick auf die Nazi-Zeit gesagt. Mhm. Also darüber kann man ja wirklich mit Blick auf die DDR streiten, ob es ein richtiges Leben im Falschen geben konnte. Also hier, das gab es eben. Die haben sich ein selbstbestimmtes Leben erkämpft. Aber das war eben auch nicht für immer, dieses Leben.
Sie haben ja schon gesagt, dass Sie selbst eine körperliche Behinderung haben. Als Sie 12 waren, kamen Sie selbst auf eine Schule für körperlich behinderte Menschen in Berlin-Lichtenberg. Was war das für Sie für eine Erfahrung, diese Schule? Ich frage auch, weil Sie in dem Roman den institutionellen Umgang mit behinderten Menschen ja sehr düster schildern. Die wollen da eben raus und wollen sich ein eigenes Leben schaffen. Wie haben Sie das erlebt an dieser Schule in Berlin-Lichtenberg?
Ich fand's super.
Wie?
Also ich sage ja, die DDR war zu verschiedenen Zeiten verschieden. Also diese Behindertenschule in Lichtenberg ist nochmal was ganz anderes gewesen als in den 70er Jahren, wo Kinder in kirchliche Heime abgeschoben worden sind, Behinderte. Ja, wir hatten in Lichtenberg, da war eine Schwimmhalle. Ich glaube, war da mit noch jemandem, habe ich mir ein Zimmer geteilt. Der Unterricht war in kleinen Klassen, die sind endlich auf mich eingegangen. Ich war ja, meine Zensuren waren ja am Ende, waren ja katastrophal, weil ich nicht immer mitschreiben konnte, dann hat dann die Lehrerin mitgeschrieben.
Wie sie noch auf der Schule vorher, meinen Sie jetzt, bevor Sie
Ja, also in der Normalschule. Also ich hatte dort eine sehr schöne Zeit.
Sie sind ja Jahrgang 69, das heißt, das sind die frühen 80er jetzt, über die wir reden. Ne?
Ja, also das war gleichzeitig. Die Kommune Hartroda, die hat sich so ab 79 gegründet, in den 80er Jahren. Also ich bin eine andere Generation als Matthias Vernaldi. Ja, ich habe dann erst diesen großen Schock gehabt, als ich dann raus bin aus diesem Internat. Ich habe dann eine normale Lehre gemacht im Staatsapparat.
Das heißt mit 16 ungefähr dann?
Ja, als Statistiker. Ich bin Statistiker geworden erst. Ich habe dann noch eine Fachschule gemacht und erst dann Abitur nachgeholt und Geschichte und Literatur und Politik studiert. Aber angefangen hat alles mit so einer Lehre. Ich habe auch von der Statistik her eine gute Kenntnis zur DDR. Also ich weiß einige Entwicklungen richtig zu deuten.
Das mit der Statistik verstehe ich ja überhaupt nicht in Ihrem Leben. Vorhin haben wir über Ihre anarchistischen Neigungen geredet. Ja. Wie kommt man denn da zur Statistik? Oder ist das eine Phase, die jetzt lange hinter Ihnen liegt?
Ich glaube, dass die DDR auch daran kaputt gegangen ist, dass da hunderttausende Menschen oder Millionen Menschen einen Job machen mussten oder lernen mussten, auf den die eigentlich keinen Bock hatten. Ja, wenn man mich hätte in Ruhe, in Frieden, weiß ich, da gab auch eine Behinderten-EOS in Birkenwerder, wenn ich darauf gekommen wäre, der Durchschnitt hat nicht ganz gereicht. Ne? Dann hatte ich eben die Erlaubnis, mit Abitur zu machen, eine Ausbildung, aber dann bin ich beim ersten Mal gleich abgelehnt worden und dann ist es so, wie man wird eben ist mit Spätpubertieren und dann haben die irgendwann keinen Bock, dann mache ich das jetzt, dann wäre ich eben Statistiker, scheiß drauf. Und das war schon, also fremder hätte man nicht sein können als ich damals. Aber heute zehre ich davon. Also ich weiß jetzt, ich habe ein bisschen eine Ahnung, der DDR-Staatsapparat, die staatliche Zentralverwaltung für Statistik war ja Organ des Ministerrats. Und allein die Sprache, die da hatten, das war schon super.
Und die können Sie lesen und verstehen, diese Sprache. Nein,
das weiß ich heute nicht. Wissen Sie, wie die in der Materialstatistik einen Sack abgerechnet haben?
Keine Ahnung.
Ein Sack war ein leicht transportabler Weichraumcontainer.
Ja. Komm, das denken Sie sich.
Nein, das war lange Zeit, dann waren es nur noch Weichraumcontainer und so. Man kann doch nicht einfach Säcke abrechnen, dass wir da noch Säcke haben und so. Zum Beispiel Kühe. Gab keine Kühe in der Statistik. Das waren rauffutterverzehrende Großvieheinheiten. Also von der Sprache her war das schon ein tolles Erlebnis.
Ja, das glaube ich jetzt sofort.
Also über die Säcke haben die selber gelacht. Das war in den 70er, 60er Jahren, war das wirklich Hardcore. Aber dann hat man selber darüber schon seine Witze gemacht. Mhm.
Eine Lebensspur von Ihnen, keine statistische, sondern eine ganz andere, taucht auch in dem Roman auf, Gesellschaft mit beschränkter Hoffnung, nämlich die Musik. Sie erzählen in dem Roman eben von dieser Kommune in Hadroda und da kommen andere Geschichten dazu, unter anderem die einer Bluesband, die heißt in dem Roman Mischpoke, erinnert aber sehr stark an eine echte ostdeutsche Bluesband, die Freigang hieß. Und diese Band Freigang, die war aber tatsächlich nie in Hadroda. Warum haben Sie die da in Ihrem Roman auftreten lassen?
Na, das meine ich ja. Das ist ja die Freiheit, die ich dann habe, da auch eine gute Geschichte zu erzählen, ohne diese Bluesband, die ja auch so ein bisschen räudig, rockig sind, wäre das da eine Sekte gewesen in Hadroda. Also wir haben hier einen Theologen, der sich nicht bewegen kann, das hätte ja auch ein Guru sein können.
Das ist Matthias Vernaldi.
Matthias Vernaldi. Und über die Musik, da breche ich das. Diese Blueser-Szene, wir haben jetzt in letzter Zeit, sind ja ganz viele Bücher zum Punk rausgekommen, die auch alle sehr interessant waren. Aber man hat immer so das Gefühl, das war eine Massenbewegung. Und Punks waren nicht die Massenbewegung. Die wenigsten waren Punk. Die meisten, das waren Blueser. Mit langen Haaren, mit Parka, Jeans und Nickelbrille. Und
die Kunden, wie man in der DDR sagt.
Ja, ja, die Kunden. Mhm. So, das war das eigentliche Lebensgefühl, auch von der Musik her. Ja, man war nicht dagegen, man hat einfach nicht mitgemacht.
Und mit dieser Band, mit Freigang, eben der echten Band, verbindet sie nochmal speziell was, denn sie haben einen Songtext geschrieben für diese Band. Paradies heißt dieser Songtext. Wie sind Sie denn mit der Band in so nahen Kontakt gekommen, dass Sie da eben einmal zum Songtextschreiber geworden sind?
Wir haben damals beim Straßenfeger auch immer 1. Mai feiern gemacht. Ohne Wohnung keine Arbeit oder so war immer der Slogan und eine eigene 1. Mai Feier. Und da hatte ich bei Freigang angerufen, ob die nicht für uns spielen wollen. Und da hat dann der Greiner Pohl, der Sänger, hat dann gesagt, ja, was ist denn mit Catering? Und ich wusste nicht, kannte dieses Wort nicht. War. Bin ja Spießer. Was für Catering? Und dann hat er aufgelegt. Ja. Und dann habe ich im nächsten Jahr, als wir vor der Volksbühne gefeiert haben, 1. Mai Feier, das hat richtig gerockt, habe ich den wieder angerufen, habe gesagt, so, ich weiß, was Catering ist. Also, wir haben. Und dann habe ich mehrere Fässer Bier angeboten und Schnittchen und alles und war für alle gesorgt. Und dann hat er so gelacht und dann hat er für uns gespielt. Hat Freigang für uns zum 1. Mai. So haben wir uns kennengelernt und dann sind wir Freunde geworden. Wir waren ja fast Nachbarn, ja, immer in der gleichen Kneipe. Und dann hat er mich immer mitgenommen in sein Wochenendhäuschen da in Polen, da im schlesischen Mittelgebirge. Ich habe auch für ihr Songbook die Interviews mit den Musikern gemacht. Und er hat dann auch auf einer Platte mal von einem Roman bei mir was abgeschrieben. Fand ich interessant. Also vom Affentöter. Und dann habe ich ihm aber mal richtig dann diesen Text gebracht, 2004.
Das ist ja interessant. Also der Text ist von 2004, weil in Ihrem Roman lassen Sie diesen Song ja in der DDR, in der tiefen DDR spielen. Den haben Sie ordentlich rückdatiert.
Das ist eben, kann man sagen, ist unseriös, aber das ist die Freiheit der Literatur an der Stelle. Ich glaube, der wäre in der DDR, wäre der gut gekommen.
Dann würde ich mal vorschlagen, dass wir diesen Song doch mal hören. Paradies von Freigang.
Ich habe meine Sache auf nichts eingestellt. Was ich sehe, glaube ich, was ich staube, sehe ich, nur glaube ich nichts, nothing, Nietzsche war, ja. Was soll ich alles mein sein? Du mein Herz, mein Schatz, du Sonne. Und Paradies, ich muss doch immer lieb sein, an dich glauben und eines Tages muss ich tot sein. Was soll nicht alles mein sein? Dies mein Land. Der Staat, die Ordnung.
ich musste immer brav sein, daran glauben und eines Tages muss ich tot sein. Ich hab eine Sache auf nichts eingestellt, auf gar nichts, überhaupt nichts. Was ich sehe, glaub ich, was ich glaube, seh ich, nur glaub ich nichts. Nothing, nicht wahr, real. Und ich soll dein sein. Ich dein Herz, dein Schatz, deine Sonne. Dies und Paradies, du willst auch immer lieb sein, an dich glauben und eines Tages werden wir tot sein. Ich hab eine Sache auf nichts eingestellt, auf gar nichts, überhaupt nichts. Was ich sehe, glaub ich, was ich glaube, seh ich, nur glaub ich nix. Nothing, nicht wahr, ja.
Paradies von Freigang, Songtext von Carsten Krampitz, der heute hier bei uns zu Gast ist. Einmalig Songtextschreiber gewesen, ansonsten als Historiker, als Schriftsteller, auch als Journalist unterwegs. Sein neuer Roman heißt Gesellschaft mit beschränkter Hoffnung. Und in dem Roman, da kommen Sie immer wieder auf ein Thema, über das Sie schon mehrfach geschrieben haben, nämlich wie erinnern wir uns eigentlich an die DDR? 1989 und 90, als dann für die DDR so vieles anders wird, da wird auch für die Kommunen Hartroda, von der Sie erzählen in dem Roman, alles anders. Sie fliegt auseinander, auch weil die finanziellen Grundlagen wegbrechen für ihr Leben dort. Und ein tiefer Einschnitt ist auch die Öffnung der Stasi-Akten für die Menschen da in Hartroda. Wir haben ja schon gesprochen über diesen, könnte man sagen, intellektuellen Kopf dieser Gruppe, den Theologen Gruns, wie er im Buch heißt. Wie war das für den, dann in seinen Akten zu lesen, dass er unter anderem von seinem eigenen Arzt bespitzelt und verraten wurde?
Ja, das ist ja wie bei Vernali. Also das ist ein großer Schock gewesen.
Wie Matthias Vernali, der das Vorbild für die Figur des Gruns.
Für Matthias war das Allerschlimmste, dass sein Arzt, auch mit welcher Hässigkeit er damals über ihn berichtet hat bei der Stasi. Also das ist die Öffnung, stellt einen Einschnitt dar in vielen Biografien. Ja, bei Menschen, die in der DDR eigentlich sich Mühe gegeben haben, ein anständiges Leben zu führen, auch selbstbestimmt zu leben, ja, und sich auch dieses Leben erkämpft haben. Und dann ist im Nachhinein, im Rückblick, ist daraus dann eine Verfolgtenbiografie geworden. Also weil die ja dann erst mitgekriegt haben, wer sie alles ausgespitzelt hat und so. Und das ist dann nochmal eine völlig neue Erzählung auf diese DDR.
Sie sagen in dem Roman, glaube ich, auch mal sinngemäß, das ist so eine Erfahrung, als wenn einem die eigene Vergangenheit weggenommen wird, weil sie ja praktisch umgeschrieben wird.
Sie verlieren die Deutungshoheit über ihre eigene Biografie. Also so wie die Stasi einen da gesehen hat. Und auch diese Spitzel, also bei einem Protokoll, das kann ich dann wenigstens unterschreiben oder so. Das wird mir vorher nochmal gezeigt. Mhm. Aber diese Berichte, die werden dann da einfach weitergegeben. Und da ist natürlich auch viel Dreck geschrieben worden.
Ich finde auch diese Stasi-Thematik in Ihrem Roman so interessant, weil Sie sich eben zum Umgang mit DDR-Geschichte viel geäußert haben. Und es ist ja auch umstritten. Es gibt die eine Fraktion, die findet, man müsste beim Erzählen von der DDR vor allem vom Unrechtsstaat erzählen, ne? Von Repressionen und von Unterdrückung. Sonst würde man die DDR verharmlosen. Jetzt erzählen Sie, Sie haben es vorhin ja gesagt, von einem richtigen Leben im Falschen, von so einer Möglichkeit auch, zumindest auch für begrenzte Zeit auf einem begrenzten Raum auch selbstbestimmt in der DDR zu leben, was ihnen vielleicht den Vorwurf auch einhandeln könnte, sie würden da irgendwas verharmlosen. Ist das passiert?
Nee, den Vorwurf, der ist noch nicht gekommen. Also weil hier wird ja Geschichte nicht verklärt. Ne? Also ich plädiere ja dafür, die Geschichte als Ganzes anzunehmen. Ja, also auch so wie die DDR gewesen ist. Also natürlich kann ich nicht alles erzählen, ja, aber das gehört zur Wahrhaftigkeit dazu. Und da kann ich die DDR nicht nur auf Stasi und Volkspolizei und Gerichte reduzieren. Aber ich kann eine multiperspektivische Sichtweise versuchen. Also in meiner Erzählung, dass ich Raum gebe für die Repression, davon auch erzähle, aber eben auch vom richtigen Leben im Falschen. Das geht. Anderes Beispiel ist dieser Gundermann-Film von dem Andreas Dresen. Der hat das wunderbar gemacht, als ob der Geschichtsprofessor wäre. Also so wünsche ich mir, dass von der DDR erzählt wird. Erstmal ist die Musik ist super, ja, aber die Stasi ist präsent. Die sind allgegenwärtig, aber die sind nicht allmächtig. Und das wird erzählt.
Meinen Sie das auch, was Sie jetzt gerade skizziert haben? Sie haben auch mal gesagt vor einigen Jahren, dass von DDR-Geschichte noch immer so erzählt werde, dass sich 9 von 10 Menschen mit DDR-Geschichte nicht darin wiederfinden, in dieser Erzählung von ihrer eigenen Vergangenheit. Meinen Sie damit dieses ausschließliche Erzählen vom Unrechtsstaat DDR?
Ja. Wobei das jetzt auch schon besser geworden ist. Also einige Historiker, die früher eben wirklich auch die DDR so reduziert haben, darauf, die erzählen inzwischen auch anders. Diese letzten Bücher von Ilko Sascha Kowalczuk, die sind schon nicht mehr so wie in den 90er Jahren. Also da ist auch eine kritische Reflexion, die ist schon da bei einigen.
Ich würde mal gerne noch mal einen Schritt zurücktreten und mir noch mal mit Ihnen anschauen, aus was für einer Familie Sie eigentlich kommen ursprünglich. Wir haben über Ihre Schulzeit gesprochen. So ab 12 waren Sie auf diesem Internat in Berlin-Lichtenberg, auf der Schule dort. Was haben Sie für einen familiären Hintergrund in der DDR gehabt?
Naja, das gibt die Familie nach außen. Mein Vater war Diplom-Gesellschaftswissenschaftler, Journalist. Er war erst bei der Tribüne, bei der Gewerkschaftszeitung, dann beim Neuen Tag, dem SED-Bezirksorgan von Bezirk Frankfurt-Oder. Und dann war er bei der Arbeiter- und Bauerninspektion. Das war sowas wie der Bundesrechnungshof heute. Und dann ist er wieder zu einer Zeitung, Bauernzeitung. Und aber am Ende war der irgendwie Betriebszeitungsredakteur. Und meine Mutter war Unterstufenlehrerin. Aber das ist nach außen hin eigentlich die perfekte sozialistische Familie, hatte 2 Brüder, aber nach innen hin, also waren sehr beengte Wohnverhältnisse, 2,5 Zimmer nur, dieser Anpassungsdruck und der Stress. Also meine Mutter hat, was soll ich sagen, es ist nicht schön gewesen. Also eigentlich sind meine Eltern Alkoholiker. Also ich komme aus einer Alkoholikerfamilie.
Obwohl Ihre Eltern ja, wie Sie Ihre Berufe beschreiben, ja systemnah, sagt man dann dazu, ne, waren und mit der DDR im Wesentlichen einverstanden waren, oder?
Ja. Günter Gauss hat ja immer vom Staatsvolk der kleinen Leute gesprochen.
In der DDR.
In der DDR. Und das bedeutet, dass all die Menschen, die in diesem Teil Deutschlands, wer da mal Eigentum hatte, Besitz, die sind entweder von den Nazis ermordet worden, ins Exil getrieben oder dann von den Russen später enteignet worden oder eben aufgrund der SED-Bildungspolitik, weil sie für ihre Kinder keine Hoffnung, weil klar war, die werden wahrscheinlich nicht an die Uni kommen, weil da erstmal Arbeiterkinder ran sollten. So, weil die da keine Zukunft gesehen haben, sind auch die in den Westen gegangen. Und zurück geblieben sind die kleinen Leute. Da ist ein soziales Gefälle entstanden, was wir heute immer noch haben. Ja, also ich habe nichts geerbt von meinen Eltern. Bei meiner Frau, da leben die Eltern noch, aber die haben eben ihr Häuschen.
Auf westdeutscher Seite.
Ja, also ich bin, meine Frau kommt aus Baden-Württemberg. Mhm. Also ich gehe ja mit der Zeit. Ich wohne im Prenzlauer Berg und meine Frau kommt, also ich finde.
Eine Schwäbin.
Na, sie kommt aus Baden. Also okay. Ist hier sehr wichtig, der Unterschied. Ja, muss ich auch erst lernen. Ich wollte eben sagen, dass zu dieser Zeit, da hat die DDR ein Aufstiegsversprechen gemacht. Da konnten Leute sozial aufsteigen. Die konnten studieren, die früher nicht hätten studieren können. Und die sind dann in Leitungspositionen gekommen. Ich denke, dass ein Stück weit das Problem in der DDR war, dass diese Menschen, die dann diesen sozialen Aufstieg hingekriegt haben, so in so kurzer Zeit, dass sie dann von dieser neuen Verantwortung, dass die überfordert waren. Und dann sind die autoritär geworden. Also mein Vater, der hatte kein Abitur und hat 2 Diplome. Ja, das war, ich konnte mit dem nicht wirklich irgendwie einen akademischen Streit führen. Ja, meine Mutter ist Unterstufenlehrerin geworden mit einem 8-Klassen-Abschluss. Also die waren dann auch irgendwann überfordert. Da ging dann auch dieser Hang ins Autoritäre. So war es dann auch zu Hause.
Und wohin hat sie das getrieben als Jugendlicher in der DDR?
Na, ich bin dann, wie ich auf der Fachschule in Frankfurt-Oder war, auch zur Kirche. Ich habe diese Bigotte, das habe ich nicht mehr ausgehalten. Also diese FDJ-Abende und FDJ-Kundgebungen und so. Und irgendwann war ich noch. Ich habe mich da in der jungen Gemeinde auch als Nichtgläubiger gut aufgehoben gefühlt. Und da sind spannende Gesprächsabende, Debatten sind da geführt worden. Also das war eine ganz neue Erfahrung. Also die Religion war eigentlich die SED, die so auf die letzten Fragen im Leben Antwort gegeben haben.
Und jetzt so. Die Religion im DDR-Kontext sozusagen, ja, die neue, die kommunistische Religion.
Dieser ins Diesseits verlegte Heilserwartung. Ja. Das war, dass die Geschichte nach Gesetz, nach ewigen Gesetzen verläuft und am Ende steht der Kommunismus. Das ist ja wie eine Religion vertreten worden. Mhm. Ja? Und dieses freie Reden, freie Denken, das habe ich dann in der Kirche kennengelernt.
Lassen Sie uns mal einen zweiten Song hören, Herr Krampitz. Sie haben für uns noch dabei Landekreuz auf meiner Seele, ein Song von Silly, der Band, die in der DDR auch eine große Zeit hatte. Warum wollten Sie den Song dabei haben?
Na, ich habe ja lange Zeit immer versucht, Liedtexte zu schreiben für Bands, aber mit 18. Und dann war da in Frankfurt war da eine Band, die hießen Herzschlag, hießen die. Und der Schlagzeuger, der hat mit mir geredet, wir brauchen Liedtexter und so. Und dann hat der mir dieses Album vorgespielt.
Von Silly.
Februar hieß es. Also dieses Lied, Landekreuz auf meiner Seele. Und sagte, so will ich es haben. Und ich dachte, ach, das geht gar nicht. Das ist, für mich ist das, der, werden wir ja gleich hören, der perfekte Songtext. Und an dieses Niveau, an dieses Level wäre ich nie rangekommen. Alles andere, was ich mache dagegen, das war klar, Songtexte sind nur Mittelmaß. Und eine von vornherein als mittelmäßig feststehende Leistung, die ist ja uninteressant, da kann ich es dann lassen. Und da bin ich dann gleich übergegangen, Prosa geschrieben und so.
Und später dann aber doch einen,
ja, Text. Ja, diesen gab es dann noch.
Für Freigang. Aber jetzt hören wir Silly mit Landekreuz auf meiner Seele. Landekreuz auf meiner Seele, ein Song der Band Silly, für uns von Carsten Krampitz hier in die Sendung ins Gespräch auf Radio 3 gebracht. Carsten Krampitz, Historiker, Schriftsteller mit seinem neuen Roman Gesellschaft mit beschränkter Hoffnung hier bei uns zu Gast. Und Sie haben vor dem Song gesagt, das sei so ein besonderes Lied für Sie, weil der Text so unglaublich stark sei, dass Sie da als junger Mensch, der selber gerne Liedtexte schreiben wollte, gedacht haben, das kriege ich nie zustande. Was finden Sie denn so gut an diesem Song?
Also erstmal sagen, der Text ist von Gerhard Gundermann. Das fängt an, schon der Refrain. Ja? Also ich hatte immer gedacht, Seele, das Wort, das kannst du nicht mehr nehmen. Das ist sowas von durch und meine Seele, die erfriert und so im Schlager, das ist so, ah, das ist totes Wort, das ist nur noch eine Hülse. Und dann aber dieses Bild, das Landekreuz auf meiner Seele ist noch immer frei für dich. Und wenn dein Tank wieder leer ist, dreh ab und rufe mich. Boah, Alter, das ist so genial. Ja, und so muss ein Rocksong sein. Ich glaube, natürlich als Schlager hätte das nicht funktioniert. Die ganze Welt steckt da in einem Lied, ja. Ich tröste Frauen, die du verlassen, füttere Kinder, die du gemacht hast. Zahl deine Raten an die Kassen. Ich schlafe mit dem Killer, der dich jagt. Oh. Also, ich habe aufgehört mit Liedtexte. Da werde ich nicht rankommen. Das schaffe ich nicht. Dadurch bin ich schneller zur Prosa gekommen. Also, war auch gut.
Als Leser Ihrer Romane, muss ich sagen, ist auch zu was gut gewesen.
War die richtige Entscheidung, ja.
War die richtige Entscheidung. Ich würde aber gern mit Ihnen noch auf eine Seite, mindestens noch eine Seite Ihres Lebens schauen. Sie sind ja in den 90er Jahren in die Obdachlosenarbeit eingestiegen sozusagen. Wir haben das vorhin schon mal kurz angerissen mit diesen Aktionen, Luxushotels besetzen im Rahmen Ihrer Obdachlosenarbeit. Wie kam das eigentlich zustande? Warum haben Sie sich da so engagiert, auch so lange?
Na, ich war eben immer noch ich habe mich in der Kirche engagiert. Also in Frankfurt-Oder gab es damals nicht das grün-ökologische Netzwerk Arche. Ich habe immer in der Umweltbibliothek in Frankfurt-Oder mir in meinem Haus die Arche Nova gelesen, die Zeitung und so. Und als ich dann 1990 nach Berlin gekommen bin, war auch nach der Wende und das war alles so, ging so drunter und drüber und ich war mir nicht sicher mit neuem Forum und so. Und dann dachte ich, gehst du zur Arche? Und da habe ich dann mitgemacht im Netzwerk Arche und da war das dann eine Projektgruppe, die Projektgruppe Obdachlosigkeit. Also die Arche hatte ja all die Jahre immer auch mit Ausreisewilligen gearbeitet und die unterstützt und dann war eben der Fall, dass etliche, die ausgereist waren, wieder zurück wollten, die nicht Fuß gefasst haben und die obdachlos waren. Und da haben wir dann angefangen, also erst mit einer Wärmestube, dann so ein Nachtcafé. Ja, also so ein unterschwelliges Übernachtungsangebot.
Und mit diesem Nachtcafé, da gibt es noch eine ganz eigene Geschichte mit Ihnen und dem Nachtcafé. Sie haben mit dafür gesorgt, dass dieses Nachtcafé in Nachtcafé Landowski umbenannt wurde 2007, ne, als Anspielung auf den großen Berliner Bankenskandal damals und Klaus Rüdiger Landowski, der CDU-Politiker, der da eine maßgebliche Rolle bei dem Skandal gespielt hat. Aber das hat offenbar dem diakonischen Werk als Träger des Nachtcafés gar nicht gefallen und das hat dafür gesorgt, dass diese Namensänderung zurückgenommen wurde.
Ich bin gefeuert worden.
Und Sie wurden gefeuert. Nach 17 Jahren, die Sie da gearbeitet haben, oder?
Also das war so, das Diakonische Werk war noch nicht lange unser Träger. Zuvor war immer die Gemeinde. Und da wäre das auch nicht passiert. Und weil Landowski ja immer diese menschenfeindlichen Sprüche gemacht hat, weil sie noch damit zu den Wagenbogen am Engelbecken, da ist Dreck und wo Dreck ist, da sind Ratten und so. Und dachte ich, machst du nach Café Landowski, weil das war auch sehr praktisch, als der vorher Richt war, haben wir dann zum Beispiel an die Journalisten, die davor standen, Sekt verkauft, ja, für Landowski. Und wir hatten auch eine Benefizveranstaltung in der Volksbühne für Landowski, ja, also fanden alle lustig, ja, aber eben nicht die Diakonie. Ich hätte mich nur entschuldigen müssen und erklären müssen, dass ich in Zukunft mich an diese Regeln halte, des Arbeitgebers. Aber für mich war das ja nicht, das war nicht der Arbeitgeber. Die Arbeit habe ich mir ja selber gegeben. Ich habe das ja selber da aufgebaut. Und das Geld, das war auch nicht das Diakoniegeld, sondern kam vom Bezirksamt im Winter. Ja. Und dann kam es noch zu einem Gerichtsverfahren und ja, wir haben uns dann außergerichtlich geeinigt. Also ich habe da noch ein bisschen Geld gekriegt. Also mir war das wichtig, dass das Konsequenzen hat, dass die mich einfach so vor die Tür setzen können. Aber da habe ich eben auch die Probleme mit der Kirche mitgekriegt. Also es gab keinen Betriebsrat, an den ich mich hätte wenden können bei der Diakonie.
War das für Sie auch ein Bruch mit der Institution Kirche, die ja vorher in Ihrem Leben lange für Sie wichtig war? Sie haben sich als Historiker mit einer Kirchenfrage beschäftigt. Sie waren in der DDR-Zeit in kirchlichen Zusammenhängen unterwegs. Und jetzt dieser Einschnitt, dass Sie da nach 17 Jahren rausgeschmissen werden?
Nö, das hat aber in meiner Dissertation hat es sehr gut getan, dass ich da eine Distanz hatte. Also ich habe ja über die DDR-Kirche praktisch geschrieben. Also über das Staat-Kirche-Verhältnis in der DDR infolge der Selbstverbrennung von Oskar Brüsewitz. Und da habe ich schon immer beobachten können, dass es immer Ärger gab mit den Gruppen und mit einzelnen Leuten in der Kirche. Aber es hat immer Menschen gegeben, die sich dann schützend vor sie gestellt haben. Und dann ist das diskutiert worden. Und das war jetzt in der Westkirche eben nicht mehr. Also das war ja die Diakonie Neukölln war das ja, die unser Träger war auf einmal für Treptow. Ich habe dann noch versucht, hier mit Bonhoeffer zu argumentieren, dass eben Kirche nicht nur ein Ort der Meditation und der Kontemplation ist, sondern eben auch der Aktion sein sollte. Also dass man nicht nur die Verletzten, die Verwundeten, die Kranken verarzt, ihnen hilft, sondern dass man ungerechte Verhältnisse auch benennt. Das war ja der Gedanke dahinter. Also ich habe mir ja danach, die ganzen Arbeiten zur Kirche sind ja alle danach erst entstanden. Also ich habe dadurch ein kritisches Verhältnis bekommen, aber ich habe eben doch viele Freunde in der Kirche und ich sehe auch viel Gutes. Also auch die Flüchtlingsarbeit, die sie da gemacht haben. Vielen Dank. Also ich würde jetzt die Kirche nicht so pauschal verurteilen. Ja, und ich weiß eben, dass in bestimmten Situationen wird Kirche eben auch gebraucht. Also in der DDR haben wir sie gebraucht. Und ist auch gut, dass die Kirche jetzt bei all dem, was jetzt mit dieser ganze Rechtsruck in Sachsen und also gut, dass es da noch die Kirche gibt, also noch Christen. Also die Pegida, die haben ja nichts mit Kirche zu tun. Das sind ja keine, selbst wenn sie gegen den Islamismus da auf die Straße gehen, gegen den angeblichen. Ich denke, dass die Leute, die hier halbwegs noch ein humanistisches Menschenbild haben, dass die eben zusammenkommen sollten, dass die eben handeln. Und wenn das eben Kirche ist, für mich ist das kein Problem. Also ich bin da nicht verbittert der Kirche gegenüber. Schon lange nicht mehr.
Humanistische Menschenbilder zusammenbringen. Apropos, Sie haben auch mal gesagt, was ich sehr interessant war oder geschrieben in einem Artikel, dass für Sie religiös sein und links sein durchaus zusammengeht, was ich ja erstaunlich fand, weil strenge Marxisten würden Ihnen da doch sofort widersprechen, oder?
Bei Marx, den hat Religion nicht so viel interessiert. Das war.
Da gibt es ja den berühmten Satz von der Religion als Opium des Volkes, ne?
Genau. Ich denke nicht, dass Atheismus die Voraussetzung dafür ist, um links zu sein. Also wir haben ja hier auch die Theologie der Befreiung in Lateinamerika. Weiß ich nicht, habe ich das im Roman auch? Doch, da wird ja dieser Witz erzählt vom Sender Jerewan, ne? Anfrage an den Sender Jerewan. Kann man eigentlich beides, Christ sein und Kommunist? Und Antwort des Senders, im Prinzip ja. Aber warum sich das Leben unnötig schwer machen?
Ja, mit den Linken kennen Sie sich ja auch insofern aus, als Sie bis 2018 Mitglied der Linken waren und 2012 sogar mal fürs Amt des Parteivorsitzenden der Linken kandidieren wollten. Haben Sie dann bald wieder zurückgenommen nach wenigen Tagen. Aber kurz mal war offenbar bei Ihnen die Vorstellung da, Sie könnten diese Partei auch führen?
Nee. Eine Spaßkandidatur sollte das werden. So. Also ich war damals zur emanzipatorischen Linken, habe ich gehört, in so einer Strömung. Und da hatte Oskar Lafontaine gerade gesagt, er würde kandidieren, aber nur, wenn jemand anders kandidiert. Und da habe ich gesagt, daran sollte scheitern, nicht scheitern. Also da mache ich das. Aber das war als so eine Spaßkandidatur angedacht, aber dann hat man gemerkt, das war vor dem Parteitag in Göttingen, dass da zwei Züge aufeinander zurasen und ich habe schleunigst zurückgezogen. Die Idee wäre gewesen, dass ich da eben von diesem längeren Rederecht Gebrauch mache und dann aber im letzten Satz zurückziehe. Ich kriege das aus meinem Wikipedia-Eintrag nicht raus, ne, obwohl ich nie kandidiert habe. Ja, also wer auch immer das da macht, da steht relativ wenig zu meinen Romanen, ja. Aber dieser Quatsch da, der ist drinne, der bleibt drinne. Und ist natürlich super, wenn man sich als Historiker mit Schwerpunkt DDR-Geschichte irgendwo bewirbt, ja. Mhm. Und dann googeln die natürlich, gehen auf Wikipedia und ach, der wollte Vorsitzender der Linken werden, ja. Dann ist.
Da gilt man als befangen.
Na, ich bin. Dadurch habe ich eben lange Zeit dem Arbeitsmarkt zur Verfügung gestanden. Also ich bin ja jetzt freischaffender Autor. Aber da kriegst du natürlich keinen Job als Historiker. Ich kann das ein bisschen nur verstehen, weil die Linke eben, ich habe es versucht zu ändern, aber die ist nun mal ein geschichtsloses Wesen, die Partei.
Warum sind Sie ausgetreten bei den Linken?
Ja, also das war zum einen die Geschichtslosigkeit dieser Partei. Also mit DDR-Themen darf man da nicht kommen. Dieser Geschichtsdiskurs in der Partei, der ist schon Mitte der 90er Jahre beendet worden. Da haben dann eben Leute das Ruder da übernommen, die in der DDR eine angefangene Karriere hatten. Das sah nicht ich, das sagt Jörn Schüttrumpf von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und der zweite, eigentlich der Hauptgrund, war, dass ich habe damals in der Bundestagsfraktion gearbeitet. Ich war Mitarbeiter von einer Abgeordneten. Und ich habe dieses Politunternehmertum nicht mehr ertragen. Also da ist eine Partei, die eigentlich in den Bundestag wieder reingekommen ist, nur weil sie im Zuge der Hartz-IV-Proteste. Ja, und dass das so völlig vergessen war, dass diese Leute keine Probleme damit hatten, das 20-fache von einem Hartz-IV-Empfänger zu verdienen. Ja, damit nach Hause zu gehen und dann geben sie hier und da mal so einen Charity-Scheck weg. Aber das ist so eine unglaubliche Entfremdung von den Menschen, für die man eigentlich da sein wollte. Ja, und auch sehr verlogen.
Da hätten Sie erwartet, dass die linken Politiker im Bundestag ihre Diäten teilen,
ja,
mit anderen?
Ja, ja, ja. Also so wie es jetzt in Graz, wie es die KPÖ macht. Also muss ja nicht ganz so radikal sein.
Die stellt die Stadtregierung, die Bürgermeisterin in Graz.
Ja, ne? Und auch die Stadträte und auch im Landtag, im Steirischen Landtag, die verdienen dann eben 2.500 Euro und der Rest geht in einen Sozialfonds. Über die Verteilung der Gelder bestimmen aber nicht die Politiker, sondern eine unabhängige Jury aus irgendwelchen Sozialverbänden und Aktivisten. Und so. Und das muss ja nicht so sein. Von mir aus können die 5.000 Euro verdienen. Ja, ein gutes Gehalt. Wie ein Facharbeiter heute. Ich denke, das reicht, aber 10.000, das ist zu viel. Also, und das verändert einen Menschen ja auch. Das macht ja was mit dem Menschen und das macht auch was mit der Politik. Aber wir haben ja jetzt Jan van Aken, der verzichtet ja auch die Ines Schwertner, aber das ist nicht grundsätzlich, die sind nicht in der Lage, da eine grundsätzliche Regelung zu finden. Ich denke schon, dass wer Geld verdienen will, soll in die Wirtschaft gehen oder eben zur CDU, ja. Aber die Politiker der Linkspartei, die sollten sich schon in ihrem Habitus, in ihrer Lebensweise nicht zu sehr von den Menschen, die sie vertreten, unterscheiden, abheben.
Wie ist es jetzt, wo die Linke wieder so erfolgreich ist in den Umfragen? Lockt sie da wieder was zurück?
Nee. Also ich finde allein das, was da jetzt zum Gaza-Krieg-Konflikt passiert ist, also was da an israelbezogenen Antisemitismus freigesetzt worden ist, was da erlebbar war, finde es ganz schlimm. Also und das Gleiche war jetzt zum Ukraine-Krieg. Da ist mein Problem, dass da viel zu lange sind dort russische Narrative verbreitet worden. Also Putin-Narrative. Das waren ja nicht mal Halbwahrheiten. Ich halte es einfach oft nicht aus und ich habe mein Asyl in der Literatur gefunden. Also ich verstehe mich immer noch als links. Mhm. Und auch als linker Schriftsteller. Und ich sehe das eben, wie Ernst Bloch suche ich eben in der Geschichte die Zukunft. Also deshalb ist das eben, die Gesellschaft mit beschränkter Hoffnung ist eben mehr als eine DDR-Geschichte. Da ist auch eine starke Utopie drin. Ein Stück Zukunft. Ja, aber diese Utopie teile ich eben nicht mit allen Menschen in der Linkspartei. Also da habe ich große Probleme. Ich glaube nicht, dass wir im gleichen Team spielen.
Zum Schluss würde ich gerne noch von Ihnen wissen, Herr Kampitz, Sie sind jetzt in so verschiedenen Welten unterwegs gewesen oder immer noch unterwegs. Wir haben so ein paar angerissen jetzt in unserem Gespräch hier. Also die Kirche zum Beispiel oder die Partei Die Linke oder Ihre Obdachlosenarbeit oder im akademischen Bereich waren Sie ja auch unterwegs. Als promovierter Historiker haben wir gar nicht drüber geredet. Dann die Literatur. 2009 haben Sie ja beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt den Publikumspreis gewonnen. Ist es die Literatur, in der Sie sich am ehesten zu Hause fühlen oder sind Sie auch da eher so ein Besucher?
Na, das ist das, was mir geblieben ist. Also bei einem, ich wäre auch gerne Kosmonaut geworden, ja, aber die werden jetzt gerade nicht so gesucht. Das ist das, wo ich bin, ja. Also wo mir da auch am wenigsten reingeredet wird. Ja. Wenn ich Artikel abgebe, dann staune ich manchmal, was davon übrig bleibt. Mhm. Und so ein Roman, da hat man eben die vollständige Kontrolle drüber.
Gesellschaft mit beschränkter Hoffnung heißt der jüngste Roman von Carsten Krampitz. In der Edition Nautilus ist der Roman erschienen. Wir hätten noch über viel mehr Bücher reden können. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, Herr Krampitz.
Gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
Wobei, über eine Sache müssen wir noch reden. Sie haben ja noch eine Musik für uns, nämlich Top of the World von den Carpenters. Sie wollten aber unbedingt die Fassung der Sugar Cubes hier hören. Warum diese Fassung, warum dieser Song?
Also ich finde, das ist die bessere Fassung. Also da sieht man, was das eigentlich für eine tolle Komposition ist, wenn Björk das singt. Ja. Und der Song ist an zentraler Stelle, ist der zweite wichtige Song in meinem Roman. die Lena, die da im Rollstuhl ist, die findet ja diese Bluesmusik und so, das findet die ja scheiße. Die hört so eine Musik, die hört immer die Carpenters. Da müssen die dann immer die Platte auflegen. Und dann träumt sie. Und Top of the World ist ein wichtiges Lied.
Dann vielen Dank nochmal, Carsten Krampitz. Und Dank auch an Sie, dass Sie uns zugehört haben. Sie finden unsere Gespräche immer auch in der ARD Audiothek oder auf unserer Homepage radio3.de oder auch in der Radio 3 App. Frank Meyer ist mein Name. Machen Sie es gut. Und jetzt hören Sie die Sugar Cubes mit dem Carpenters Song Top of the World.